Ihr hört den Podcast Wissen schaffen mit Nadine Zeitler. Schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es um Wissenschaftskommunikation und spannende Themen, die mich interessieren und begeistern. Die Interviews sind teilweise Mitschnitte aus meinen Live-Radiosendungen oder fanden im Rahmen anderer Audiobeiträge statt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Bei mir ist heute Dr. Nathalie Baumgart zu Gast und mit ihr spreche ich über Menschenrechte. Hallo Nathalie, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich riesig, hier zu sein. Danke.
Gerne. Ja, du bist internationale Expertin für Menschenrechte und hast an Projekten unter anderem des UN-Flüchtlingskommissariats, des Auswärtigen Amtes und der GIZ, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, mitgewirkt. Wie kam es denn dazu, dass du dich als Rechtswissenschaftlerin auf Menschenrechte spezialisiert hast?
Das war eigentlich ein Zufall. Also an der Uni mussten wir so Spezialisierungskurse machen und irgendwie wusste ich nicht genau, was ich machen soll und habe dann mal durch die Liste durchgelesen. Und es gab eine Vorlesung zum Thema Flüchtlingsrecht. Die fand ich dann relativ interessant, weil ich davor irgendwie immer nur so dieses klassische Jura im Hinterkopf hatte. Und habe mich dann einfach in die Vorlesung reingesetzt und dachte mir, wow, man kann ja mit Jura sogar was richtig Gescheites machen.
Das heißt, als du mit dem Studium angefangen hast, war das noch gar nicht klar, in welche Richtung es geht?
Nee, ich habe am Anfang gedacht, ich werde bestimmt Anwältin oder gehe in eine große Kanzlei und habe so nach 3-4 Semestern irgendwie das Gefühl gehabt, das ist nichts für mich und habe auch darüber nachgedacht, dann aufzuhören. Und als ich so diese ganze Thematik dann entdeckt habe mit Menschenrechte und ja, wie zum Beispiel Flüchtlingsrecht, also ich habe dann auch bei dem Professor, der diese Vorlesung gegeben hat, noch mehr Vorlesungen gemacht und dann am Ende auch promoviert, weil das war so ein bisschen wie so eine Sogwirkung. Also man besucht so eine Veranstaltung zu dem Thema und irgendwie kommen dann noch ganz viele weitere und ich fand das sehr inspirierend.
Ja, das glaube ich. Du hast an der Uni Frankfurt promoviert, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, am 10. Dezember 1948 wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet. 1950 dann die Europäische Menschenrechtskonvention. Was ist der Hintergrund dieses Vertrages bzw. dieser Erklärung? Kannst du das vielleicht kurz mal skizzieren?
Das war ganz kurz nach der Erfahrung, die man so hatte mit dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, die ganzen Schrecken und Erfahrungen waren noch relativ präsent. Und da hat man sich eben dann vorgestellt, also dass sowas eben nicht nochmal passieren soll und wie man das am besten vermeiden kann. Und da kam die Idee von der internationalen Gemeinschaft, dass man eben so allgemeine Regeln aufstellt, also so wie so ein Minimalkonsens. Also es gab dann auf globaler Ebene eben dann diese Erklärung der Vereinten Nationen und dann auf europäischer Ebene noch ein bisschen mehr mit Bindungswirkungen dann die Europäische Konvention für Menschenrechte.
Okay, und die ist heute natürlich auch zentral bei vielen auch Gerichtsurteilen. Da kommen wir auch bestimmt später nochmal drauf zu sprechen. Nachdem wir uns vor der Musik mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der Europäischen Menschenrechtskonvention befasst haben, schauen wir uns jetzt mal konkret die aktuelle Menschenrechtssituation auf internationaler und nationaler Ebene an. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, lautet der erste Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und doch werden weltweit noch immer Milliarden Menschen ihrer Grundrechte vorenthalten. Also Nathalie, nicht gleiche Rechte und Chancen für alle?
Ja, leider nicht so, wie wir uns das wahrscheinlich vorstellen würden. Es gibt weltweit immer noch wahrscheinlich in fast allen oder den meisten Ländern sehr viel Diskriminierung, Armut und Ungleichheit. Wir sehen jetzt gerade in den letzten Jahren auch eine starke Zunahme an bewaffneten Konflikten, damit verbunden Fluchtbewegungen. Das ist alles nicht so einfach, aber ich glaube, deshalb ist gerade auch dieser Beruf so wichtig und so wichtig, dass man sich mit den Menschenrechten auseinandersetzt.
Ja, und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist ja, soweit ich weiß, nicht rechtlich bindend. Warum eigentlich nicht? Also ist das dann auch der Grund dafür, dass Menschenrechte weltweit weiterhin verletzt werden?
Das ist bestimmt einer der Gründe. Warum man das nicht verbindlich gemacht hat, ist zum einen, also es liegt schon im Rechtscharakter, das ist eine Erklärung und das heißt, es hat einfach keine rechtlich bindende Wirkung. Und damals war das so, also weil diese Erklärung ja auf globaler Ebene gilt, dass man eben versucht hat, möglichst viele Länder an einen Tisch zu bekommen und einen breiten Konsens zu finden. Und wenn man sich dafür verbindliche Regeln entschieden hätte, das wäre wahrscheinlich viel, viel schwieriger, das umzusetzen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass obwohl es offiziell nicht verbindlich ist, hat es eine sehr, sehr große Signalwirkung für viele Länder. Und viele Länder haben ihre Verfassungen danach ausgerichtet, haben Menschenrechte in andere Gesetze übernommen. Also dieser nicht verbindliche Charakter hat trotzdem dazu geführt, dass eben diese Diskussion um das Thema Menschenrechte weiter vorangetrieben wird.
Mhm, okay. Ja, du bist auch viel gereist und hast auch einige Zeit in Asien, Südafrika und auch Südamerika verbracht. Zuletzt warst du in Rio, wenn ich mich richtig erinnere. Rio de Janeiro.
Ja, genau.
Und dort konntest du ja auch vor Ort direkt erleben, was es für die Menschen bedeutet, eben nicht gleiche Rechte und Chancen zu haben wie andere. Mich würde da einfach interessieren, welche Erfahrungen du da gemacht hast. Was hast du da erlebt in diesen Ländern?
Also ich fand es teilweise schon krass, wie wenig man davon hier in Deutschland mitbekommt. Ich habe ziemlich viele unterschiedliche Sachen gesehen. Das hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen vom Land und von der Region ab. Also gerade eben diese Ungleichheit in einigen Ländern, also auch in Brasilien ist die sehr, sehr stark. Und man sieht es sehr, sehr deutlich, dass Menschen in kleinen Wellblechhütten direkt Tür an Tür leben mit Menschen, die in großen Villen leben. Dass man zum Beispiel auch in Kapstadt war das so, dass die Menschen große Zäune, teilweise Elektrozäune um ihre Häuser bauen, aus Angst vor Überfällen. Es gibt sehr, sehr viel Rassismus in einigen von diesen Ländern. Der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist sehr schlecht. Aber gleichzeitig führt es in einigen Ländern oder Regionen auch dazu, dass die Menschen grundsätzlich erstmal so ein bisschen dankbar sind für das, was sie haben. Dass sie sehr offen sind, sehr warm, auch gegenüber mir zum Beispiel. Und dass auch so eine gewisse Kreativität eben damit einhergeht. Also gerade in Südafrika, weil die gerade so ein Riesenproblem haben mit der Stromversorgung, dass die nicht ganz stabil ist, dass die Menschen kreativ werden. Wie kann man irgendwie mit der Situation, die wir haben, umgehen? Wie kann man das Beste daraus machen? Und das fand ich spannend. Also dass trotz der Lage, die eigentlich so schwierig ist in einigen Ländern, dass die Menschen trotzdem noch einen Weg finden, irgendwie das Beste daraus zu machen.
Wenn wir jetzt nach Südafrika blicken, war das für dich am Anfang, also du warst ja häufiger jetzt auch schon dort, war das für dich am Anfang irgendwie komisch, was du gerade erzählt hast mit den Elektrozäunen und dass die sich ja teilweise wirklich hohe Mauern hochziehen?
Ja, es war schon seltsam, weil das nichts ist, was man von hier so kennt. Also auch irgendwie das erste Mal, ich meine in Frankfurt zum Beispiel laufe ich eigentlich relativ entspannt durch die Stadt und mache mir nicht so viele Gedanken. Und da ist es schon so, dass die Menschen sagen, man kriegt so eine gewisse Awareness. Also, dass man sich umschaut, wer läuft mir gerade hinterher, sieht irgendeine Person vielleicht ein bisschen seltsam aus. Ich habe viele Freunde, die auf offener Straße mit einem Messer bedroht wurden oder mit einer Waffe. Ist mir zum Glück nicht passiert. Aber dass man eben so ein bisschen versteht, dass man hier in Deutschland auch eine sehr, sehr komfortable Situation hat. Und das prägt natürlich. Also man wird ein bisschen dankbarer, aber man sieht auch die Probleme, die man angehen könnte, natürlich in den eigenen, im eigenen Land, aber auch in anderen Ländern.
Mhm. Und mit Blick auf Brasilien jetzt, wo du in Rio warst, was du auch gerade gesagt hast, also da ist natürlich auch sehr viel Armut. War das nochmal was anderes, also von den Erfahrungen her? Ist da eine andere Ungerechtigkeit, die man da erlebt?
Gute Frage.
Also Südafrika ist natürlich, ich sag mal, prädestiniert dafür, ne? Durch die Schwarzen, durch die Weißen, durch den Konflikt natürlich. Und ist das in Brasilien anders oder ist es auch einfach dieser Konflikt zwischen Arm und Reich dann?
Ich glaube, in Brasilien ist es schon auf manchen Ebenen ähnlich. Also dadurch, dass du eben auch ein großes Problem hast mit Rassismus. Es gab ja damals die Sklaven, die von Afrika dann eben zum Arbeiten nach Brasilien gebracht wurden. Das heißt, du hast auch da immer noch ein sehr, sehr großes Problem mit Rassismus zwischen den Menschen. Ich glaube, die Ungleichheit habe ich so ein bisschen extremer noch wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Also gerade Rio, dass du selbst an irgendwelchen beliebten Stränden oder so immer ein bisschen aufpassen musst. Also es ist irgendwie eine prägende Erfahrung, aber gleichzeitig war ich, glaube ich, noch nie in einem Land, in dem die Menschen so herzlich und so voller Freude sind wie in Brasilien.
Ja, das glaube ich. Warst auch ganz begeistert, als du zurückkamst, das weiß ich noch. Also wir kennen uns ja auch persönlich und da hattest du mir auch ein bisschen was erzählt. Jetzt nochmal den Blick nach Asien. Wie war da die Situation? Ich weiß gerade gar nicht, wo du da warst in Asien.
Ich glaube in Asien nur privat, nicht beruflich. Mhm. Also es gibt ja so ein paar Probleme, die überall irgendwie präsent sind, gerade auch mit Rassismus und irgendwie Ungleichheit und in Asien eben auch solche Dinge wie, dass es in einigen Ländern kein verlässliches Gesundheitssystem gibt, dass Menschen, die zum Beispiel auch in die Notaufnahme kommen, dann teilweise tagelang da warten müssen auf dem Boden. Aber da, wie gesagt, da war ich nur privat. Das heißt, da kann ich nicht so ganz aus dem beruflichen Kontext berichten.
Mhm. Genau, auf deinen beruflichen Kontext kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, was du genau machst. In Deutschland gibt es ja auch Menschenrechtsverletzungen. Inwiefern denn bei uns?
Ja, ich finde die Frage ganz witzig, weil bei diesem ganzen bei diesem vielen über den Tellerrand schauen, vergisst man manchmal, sich an die eigene Nase zu fassen. Und natürlich ist es so, dass wir nicht frei sind von Menschenrechtsverstößen. Gerade in den letzten Jahren gab es also zumindest von meinem Gefühl, so in meinem Umfeld, eine Zunahme von Rassismus, Diskriminierung, auch Dinge wie mehr Xenophobie. Es gibt teilweise, das weiß ich aus meiner beruflichen Erfahrung, massive Verletzungen gegenüber Geflüchteten in den Unterkünften zum Beispiel und dann natürlich so Fälle wie Polizeigewalt oder dass Frauen teilweise noch nicht den gleichen Zugang oder die gleichen Möglichkeiten haben wie Männer, obwohl das ja eigentlich auch in der Verfassung festgelegt ist.
Das hat man, wie du auch gerade schon gesagt hast, gar nicht so auf dem Schirm, ne? So im Fokus. Man denkt immer, Menschenrechtsverletzungen finden eher in den ärmeren Ländern statt, die halt weiter weg sind von uns. Aber auch hier gibt es eben Menschenrechtsverletzungen.
Ja, genau. Also ich würde sagen, wahrscheinlich jetzt von den ganz, ganz schlimmen Menschenrechtsverletzungen ist es schon so, dass in einigen Ländern, in denen zum Beispiel das Rechtssystem nicht so stark ist oder generell die Polizei zum Beispiel auch jetzt nicht so, dass solche Sachen eindämmen kann, dass man da schon stärkere Menschenrechtsverletzungen hat. Aber man darf sich eben nicht davon beirren lassen, also auch bei uns passiert das. Auch hier werden zum Beispiel auch, wenn es um Fairness des Verfahrens geht oder sowas vor Gericht, also auch solche Fälle haben wir hier.
Genau, das sollte man nicht vergessen. Ja, Nathalie, du hast dich im Rahmen deiner Promotion mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und dem Schutz nationaler Minderheiten beschäftigt. Hast du an der Universität Frankfurt promoviert. Kannst du mal in wenigen Worten fassen, zu welchem Ergebnis du kommst?
Ja, erstmal als Hintergrund. Dieser Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jetzt erstmal mit der EU nichts zu tun. Das ist ein Gericht des Europarates und das befasst sich damit eben mit der Umsetzung der Europäischen Menschenrechtskonvention oder der Überwachung. Das heißt, dass die eingehalten wird und da können Individuen und Staaten Beschwerden abgeben. Und genau, ich habe mich mit dem Schutz nationaler Minderheiten beschäftigt. Es gibt da vor allem ein paar Artikel in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Einen zum Recht auf Achtung des Familienprivatlebens, ein Diskriminierungsverbot und zum Beispiel auch das Recht auf Bildung. Und habe dann so ein bisschen verglichen, wie sich da die Gerichtsurteile entwickelt haben über die Jahre, also in Bezug auf diese einzelnen Artikel. Und es war eigentlich ein sehr ernüchterndes Ergebnis.
Okay.
Also vor allem, weil in der Europäischen Menschenrechtskonvention, es gibt andere Konventionen oder andere Vereinbarungen, die sich mit Sprachenrechten befassen, die Europäische Menschenrechtskonvention so gar nicht. Und das ist aber meistens bei Minderheiten, also nationale Minderheiten, wir sprechen zum Beispiel in Deutschland von den Sorben, den Friesen, den Dänen. Und gerade Sprachenrechte sind da in dem Bereich eben super wichtig. Also dass Menschen in Grundschulen zum Beispiel, Kindergärten, dass man ein Recht darauf hat, diese Sprachen anzubieten, dass Kinder sich mit diesen Sprachen auseinandersetzen können. Und das war eben sehr, ja, sehr ernüchternd, dass der Europäische Gerichtshof da noch keinen Bedarf gesehen hat, sich dessen anzunehmen.
Okay, das heißt, wo du gerade die Sprachen angesprochen hast, also Sorben oder auch die Dänen, ich weiß, oben an der Grenze Flensburg nach Dänemark rüber, dass an einigen Schulen auch Dänisch zum Beispiel gelehrt wird. Das heißt, das ist nicht fest verankert, dass die Kinder quasi in diesen Grenzgebieten oder wo halt die Sprachen noch so vertreten sind, da ein Recht drauf haben?
Also zumindest nicht in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Mhm. Die Staaten können natürlich, je nachdem, welche Minderheiten sie anerkannt haben, können die selber Rechte gewährleisten oder eben im Bereich von diesem Recht auf Bildung, dass dann zum Beispiel Staaten wie Deutschland sagen, okay, aus unserer Perspektive ist es hier erforderlich, dass eben solche Sprachen gelehrt werden.
Mhm, okay. Und das heißt, es führt jetzt vielleicht so weit, sonst kannst du mich auch stoppen, aber das würde mich jetzt einfach interessieren, stellt man dann einen Antrag? Also wenn jetzt zum Beispiel, weil sich die Sorben sagen, hier an jeder Schule möchten wir vielleicht Sorbisch lernen, das finden sie wichtig, einfach auch für das kulturelle Erbe, das aufrechtzuerhalten.
Ich vermute, dass es über Anträge funktioniert. Mhm. Damit habe ich mich noch gar nicht befasst, um ehrlich zu sein. Aber dann eben genau in solchen Fällen, also wenn man das Gefühl hat, man wird da nicht gehört oder wird übergangen, dass man sich dann an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden kann und eben eine Beschwerde einreichen kann. Und da gab es einige Fälle, wo es eben auch um Bildung ging oder Sprachen. Und ja, wie gesagt, also es ist ernüchternd, dass es immer noch auf der Ebene keine Sprachenrechte gibt, die so fest verankert sind. Und mein Fazit aus der Promotion war eigentlich eher so ein bisschen, naja, also ich hätte mir mehr Entwicklung über die Jahre gewünscht.
Ja, okay, das hat dich also überrascht.
Ja, genau.
Du warst ja dann als Forschungsassistentin an der Universität in Kapstadt tätig. Mit welchen Themen hast du dich da beschäftigt?
Ich war dann unterschiedlichen Projekten. Also das eine, was wahrscheinlich jetzt, das kann ich ganz kurz mal anreißen, das ist wahrscheinlich nicht so spannend. Da haben wir uns mit der Veröffentlichung von einem Journal, was von der Uni Kapstadt rausgegeben wurde, beschäftigt. Das heißt, da habe ich so ein bisschen Orga gemacht und war in Kontakt mit den Professoren und den Research Assistants, die da was publizieren wollten. Ich hatte aber noch zwei andere Projekte. Das eine war in der Intellectual Property Unit. Da hatten wir ein Projekt zur Implementierung neuer Menschenrechte in die südafrikanische Verfassung. Das heißt, der Professor kam auf die Idee, es wird Zeit, dass wir so eine neue Ära von Menschenrechten einläuten. Mhm. Und es ging vor allem um Menschenrechte mit digitalem Bezug. Also dass man zum Beispiel sagt, Menschen brauchen Schutz vor Algorithmen, Schutz vor falscher Verwendung ihrer Daten, auch Transparenz der Daten. Und genau, da war ich involviert und mache das immer noch quasi so freiwillig weiter in einer beratenden Tätigkeit. Ein Kollege von mir hat das Projekt übernommen. Bis jetzt haben wir es noch nicht in die südafrikanische Verfassung geschafft, aber.
Okay, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen.
Nee, noch nicht. Aber es ist auch es ist ein sehr ambitioniertes Ziel, das wissen wir auch. Also es geht natürlich erstmal vor allem darum, so ein bisschen das Thema breiter zu streuen, vielleicht Menschen damit zu erreichen, auch so eine gewisse Awareness zu schaffen. Aber mal gucken, was sich in den nächsten Jahren da so entwickelt. Und das zweite Projekt war an der Refugee Rights Unit. Da haben wir eine Konferenz vorbereitet mit UNHCR zum Thema Staatenlosigkeit im südlichen Afrika. Und da habe ich bei dieser Konferenz, ich glaube, wir hatten, 60 bis 70 Teilnehmer waren das. Vertreter von Regierungen aus diesen Ländern im südlichen Afrika, Leute von UNHCR, von der Uni in Kapstadt, also ganz unterschiedliche Experten auf dem Gebiet Staatenlosigkeit. Bronwyn Manby fällt mir da ein. Die ist, glaube ich, so die Koryphäe in dem Gebiet. Und genau, da habe ich einen Vortrag gehalten und einen Report dazu geschrieben, wie sich dieses Feld im Prinzip entwickelt, was so die großen Herausforderungen sind. Und später noch dann eine Vorlesung gehalten an der University of Fort Hare. Und dieses Thema ist auch, also das ist, glaube ich, noch so das aktuellste Thema, mit dem ich mich aktuell wissenschaftlich beschäftige, weil ich das wahnsinnig spannend fand. Also dass du im Prinzip eigentlich sämtliche Menschenrechte, dass dir sämtliche Menschenrechte verwehrt sind, wenn du staatenlos bist, weil du keine Dokumente hast, weil du teilweise, also wenn du keine Personalpapiere hast, kannst du zum Beispiel auch nicht reisen, du kannst das Land nicht verlassen. Und genau, da schreibe ich gerade noch einen Artikel dazu. Mal gucken, wann der fertig wird. Ich mir auch noch nicht so ganz sicher.
Okay, und Staatenlosigkeit jetzt in Südafrika, das heißt, die haben wirklich keine Staatsangehörigkeit. Und ist das vermehrt dort oder fällt das da einfach mehr auf, weil man sich natürlich mit Südafrika immer noch mal anders beschäftigt?
Also die Konferenz war ja fürs südliche Afrika. Da hatten wir, ich glaube, 8 oder 9 Länder, die eingeladen waren. Aber auch in Südafrika ist es ein großes Problem. Und es liegt vor allem, also Gründe, warum Menschen staatenlos werden können, sind zum Beispiel, weil sie keine Dokumente haben. Also wenn sie auf der Flucht sind, ihre Dokumente verlieren. Sie wären eigentlich Staatsangehörige eines Landes, können es aber nicht nachweisen. Es gibt auch Probleme in einigen afrikanischen Ländern, im südlichen Afrika zum Beispiel jetzt, dass zum Beispiel, wenn eine Frau einen ausländischen Staatsangehörigen heiratet, dass sie ihre Staatsangehörigkeit verliert oder dass sie die nicht vererben kann. Oder wenn Menschen sich längere Zeit außerhalb ihres Heimatlandes aufhalten, dass sie ihre Staatsangehörigkeit verlieren. Und so trägt sich das im Prinzip weiter, also dass Menschen staatenlos werden.
Okay, ja, das war mir auch gar nicht so bewusst. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was nicht so präsent ist, oder? Außer man ist natürlich wie du in der Materie so tief drin.
Ja, vor allem, also ich fand es wirklich krass, dass diese Rechte für uns, also dass Menschenrechte für uns so selbstverständlich sind und manche Menschen können, also du kannst ja auch nicht wählen gehen, wenn du keine Personalpapiere hast. Du hast teilweise keinen Zugang zum Gesundheitssystem, also es sind viele Probleme. Du kannst teilweise deine Kinder nicht in die Schule anmelden.
Okay, ja. Also nicht zu unterschätzen auf jeden Fall. Finde ich ganz gut oder auch ganz, ganz wichtig, dass du dazu arbeitest. Und ich bin gespannt, was du da noch weiter herausfindest und ja, wie das weitergeht. Ein Blick auf den anderen Kontinent, nach Südamerika. Da warst du ja als Legal Trainee tätig, als Rechtsreferendarin, auch im Rahmen des Auswärtigen Amtes. Was hast du da genau gemacht?
Da war ich eigentlich vor allem in der Rechts- und Passabteilung. Also ich habe mich ziemlich viel mit Passangelegenheiten beschäftigt. Es gibt sehr viele Familien, die gerade so um 1900 herum von Deutschland nach Brasilien zum Beispiel ausgewandert sind, weil sie da eben so das große Glück erwartet haben. Sehr viele Staatsangehörigkeitsfragen. Der Konsul hatte einige Auswärtstermine, zu denen ich ihn begleitet habe. Ich meine, einer war beim Holocaust-Denkmal, da hat er eine Rede gehalten und dann habe ich ihn eben begleitet und unterstützt. Genau, und wir hatten noch ein sehr, sehr spannendes Thema. Das war, also da war ein Projekt für Menschen in der Favela, die, also für Transmenschen in der Favela. Und die werden teilweise, also zumindest in der Region um Rio, ich kann jetzt nicht sagen, dass es für ganz Brasilien so ist, weil ich mich damit nicht auskenne, aber gerade in der Region sehr, sehr stigmatisiert und haben kaum Anlaufpunkte, wo sie hingehen können, werden teilweise verstoßen von ihren Familien.
Und das ist dann, ein Viertel, ne? Oder? Favela?
Favela ist, das ist im Prinzip so eine Art, naja, es kommt ein bisschen drauf an, wie man es einschätzt. Also das, was dem am nächsten kommt, ist wahrscheinlich Slum.
Okay.
Aber es gibt auch einige Favelas, die wirklich die feste Häuser haben und nicht nur aus Hütten bestehen. Also es ist ein bisschen schwierig, das so einzuordnen. Genau, und da war eben so eine Organisation, die wir unterstützt haben vom Konsulat mit Mitteln, die zur Verfügung standen, wo dann diesen Menschen einen Anlaufpunkt gegeben wird, wo sie hinkommen können, sich informieren können, was für Rechte sie haben. Und das fand ich, also ich, für mich war das spannendste Projekt dort.
Ja, glaube ich. Genau, ja, und jetzt geht es für dich Ende März nach New York zu den Vereinten Nationen. Dort wirst du im Bereich Kinderrechte arbeiten. Mit welchen Themen wirst du dich da genau beschäftigen? Weißt du das schon?
So ganz genau noch nicht. Also ich werde beim Office of the Special Representative to the Secretary General on Violence Against Children, langer Titel,
okay, ja,
arbeiten. Auch im Rahmen von meinem Referendariat. Und ich glaube, es geht vor allem darum, eben, also die UN hat verschiedene Projekte im Bereich Gewalt gegen Kinder, also wie man darüber am besten aufklären kann, wie man das verhindern kann. Ich vermute, dass ich diese Initiativen und Projekte mit betreuen werde, dass ich vielleicht Konferenzen mit vorbereite und vielleicht so eine rechtliche Beratung. Aber so en Detail weiß ich noch nicht, wie das ablaufen wird.
Ja, ich bin gespannt, was du dann berichten wirst. Ja, Nathalie, du steckst ganz viel Leidenschaft und Herzblut in deiner Arbeit. Das merke ich hier auch richtig im Studio. Der Funke ist sozusagen übergesprungen. Was ist deine Motivation für deine Arbeit und dein Engagement für den Schutz von Menschenrechten?
Gute Frage. Ich glaube, gerade dadurch, dass ich relativ viel gereist bin, habe ich irgendwann gedacht, das ist schon verrückt, also dass je nachdem, in welchem Land man geboren ist, es so stark davon abhängig ist, wie viel Zugang man zu Menschenrechten hat und wie sicher man in seinen Menschenrechten ist. Und dass es eben vor allem einige schutzbedürftige Gruppen gibt, bei denen das wahnsinnig schwer ist. Also gerade irgendwie Recht auf Bildung, Recht zu Gesundheitsversorgung oder selbst so Sachen wie das Recht auf sauberes Trinkwasser. Also dass es irgendwie eine wahnsinnig große Anzahl Menschen auf der Welt gibt, die das überhaupt nicht hat. Und dass das für uns so selbstverständlich ist, dass wenn wir einen Wasserhahn aufmachen und da kommt sauberes Trinkwasser raus.
Ja.
Das war für mich so unvorstellbar, dass ich dann gedacht habe, aber da muss doch jemand irgendwas machen. Und ich glaube, aus diesem Gedanken heraus ist es dann so ein bisschen entstanden. Ich habe jetzt auch die letzten Jahre ich habe ein paar Felder ausprobiert, zum Beispiel auch, ich finde Frauenrechte wahnsinnig spannend. Da kann man auch sehr viel dazu forschen und machen. Mhm. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Gruppen, die noch mehr Aufmerksamkeit brauchen, auch von uns. Und ich glaube, es könnte einfach von den Staaten, aber auch von jedem Einzelnen noch viel, viel mehr Engagement in dem Bereich geben.
Ja, wird dann die Motivation immer mehr, wenn du sagst, es schwirrt einem so im Kopf rum, da muss man doch was machen, weil desto mehr du liest, desto mehr du siehst auf der Welt, wird die Motivation dann mehr?
Ich glaube schon. Also bei mir, wahrscheinlich muss ich so ein bisschen aufpassen mit der Zeit, dass das dann, also es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Berufung, also so das, was mir Spaß macht und vielleicht auch das, was mich so antreibt und motiviert generell. Ich glaube, ich muss da ein bisschen aufpassen, dass mein Privatleben und mein Berufsleben nicht dann zu sehr verschwimmen.
Mhm.
Aber ja, es gibt einfach irgendwie so viele Baustellen. Mir fällt es schwer, irgendwie dann mir so eine rauszupicken und zu sagen, okay, an der arbeite ich jetzt die nächsten Jahre, weil dann sehe ich wieder irgendwas anderes und denke mir, ach, aber da müsste man doch auch was machen und da müsste man doch auch mal rangehen.
Ja, ich meine, es gibt ja auch so viele Projektstellen, ne? Dann kann man ja auch wechseln und sich dann immer mal wieder was anderes in einem anderen Bereich raussuchen.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich dann auch so das Ziel für die nächsten Jahre. Also mal so 2, 3 Bereiche sich anzuschauen, dann zu gucken, dass man vielleicht irgendwie in einem längere Zeit bleibt.
Ja, das heißt, ich höre so ein bisschen raus, es ist noch nicht so ganz klar, dass du sagst, okay, ich möchte genau in dem Bereich, also jetzt zum Beispiel, hatten ja vorhin gesagt, bei den Vereinten Nationen wirst du dich ja mit Kinderrechten beschäftigen, dass du irgendwie da deinen Schwerpunkt drauf legst oder Frauenrechte, da gibt es ja natürlich auch weltweit, ne? Ich denke zum Beispiel an den Iran. Das heißt, du wirst einfach durch die unterschiedlichen Stellen, die ja dann auch super sind, wo man halt nochmal andere Einblicke bekommt, das dann ausprobieren für dich, was dann so, wo dein Herz dann mehr schlägt.
Wahrscheinlich schon. Also ich würde gerne auf jeden Fall irgendwas weitermachen in die Richtung vulnerable Gruppen. Also vor allem eben die Menschen, die am stärksten diese Aufmerksamkeit benötigen, wie zum Beispiel dann Frauenrechte in einigen Ländern oder Kinderrechte. Es gibt ja auch ein wahnsinniges Problem zum Beispiel mit Kindersoldaten in einigen Ländern. Aber so ganz konkret weiß ich es nicht. Also ich meine, klar, die UN ist da eine Anlaufstelle, das Auswärtige Amt. Ich glaube, am wichtigsten wäre es mir nur, deswegen habe ich jetzt auch das alles im Prinzip so breit gefächert. Ich würde einfach gerne irgendwie mein Leben lang generalistisch unterwegs sein und mich immer weiter fortbilden und immer mehr dazulernen. Und kann mir irgendwie nicht so vorstellen, in einem Bürojob für den Rest meines Lebens zu sitzen.
Nee, das kann ich mir bei dir auch nicht vorstellen. Das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, es gibt ja so viele unterschiedliche Projekte, wo man dann auch aktiv werden kann. Hast du sowas wie eine Vision?
Ich glaube schon. Ich habe mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt, ich möchte, also ich meine, klar, wir haben alle irgendwie unseren Einfluss auf die Welt und sind alle nicht perfekt. Wir alle oder die meisten von uns benutzen Dinge, die mit Plastik in Zusammenhang stehen, fahren vielleicht Auto, fliegen, also unsere CO2-Fußabdrücke sind nicht perfekt. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte zumindest in irgendeiner Hinsicht den Planeten einen Ticken besser verlassen, als ich ihn betreten habe sozusagen. Oder zumindest nicht zu irgendeinem Problem beitragen. Also ich möchte nicht, weiß ich nicht, dann irgendwann sterben und mir denken, gut, jetzt habe ich hier 30 Jahre für irgendein großes Unternehmen gearbeitet und habe eigentlich dazu beigetragen, dass Menschen ausgebeutet wurden und dass es denen noch schlechter ging. Und das ist so der Gedanke, den ich hatte. Also natürlich kann ich jetzt, dieser Gedanke kam ja auch im zweiten Semester, ich kann die Welt nicht retten. Ich habe erst gedacht, ich mache jetzt Menschenrechte, damit ich die Welt retten kann.
Ja.
Aber diese Illusion kriegt man natürlich sehr, sehr schnell dann wieder genommen. Und dann dachte ich, naja gut, wenn ich schon die Welt nicht retten kann, dann kann ich vielleicht einfach das Leben von, weiß ich nicht, 3-4 Menschen vielleicht besser machen.
Ja, kann ich total verstehen. Also, dass das dann sich so ein bisschen auch wandelt. Klar, im zweiten Semester, ne, da ist man noch irgendwie vielleicht so ein bisschen desillusioniert, wenn man denkt, jetzt verändert man alles. Aber das ist natürlich auch schwierig, ne? Da gibt's ja unterschiedliche Stellschrauben, an denen gedreht werden muss und
ja, ich glaube, das kommt halt auch mal ein bisschen drauf an, was für einen Ausgangspunkt man hat. Also wenn man jetzt in Deutschland geboren wird und vielleicht keine sehr, sehr einflussreichen, reichen Eltern hat, dann ist es natürlich auch schwieriger, irgendwie die ganze Welt auf einmal zu verändern. Also dann sollte man vielleicht einfach kleine Brötchen backen und zum Kleinen anfangen.
Ja. Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Also jetzt auch speziell im Hinblick auf die Menschenrechte?
Ich glaube, mehr Aufmerksamkeit, mehr Akzeptanz, weniger Ignoranz. Das ist gerade so aus meiner Perspektive auch ein großes Problem in Deutschland. Also gerade irgendwie diese Fremdenfeindlichkeit, dass man allem Fremden irgendwie mit zum gewissen Misstrauen begegnet und natürlich sowieso auch weniger Konfliktherde, weniger, ja, also ich finde es immer krass, wie Menschenrechte in Konflikten verletzt werden. Das ist nochmal so eine ganz andere Ebene, wo man das Gefühl hat, Menschenrechte spielen auf einmal gar keine Rolle mehr, selbst diese Basic-Menschenrechte. Und ich glaube, das wären so zwei Wünsche, vielleicht ein bisschen utopisch, aber so Dinge, von denen ich mir wünschen würde, dass sie in den nächsten Jahren besser werden würden.
Ja, das wäre auf jeden Fall gut. Das wünsche ich mir auch, auf jeden Fall. Ja, ich freue mich total, dass du heute mein Gast hier warst. Vielen herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir. Es war echt schön, hier zu sein.
Das freut mich. Und natürlich alles, alles Gute für New York. Ich bin wirklich sehr gespannt, was du da erleben wirst.
Dankeschön. Wann ich werde berichten.
Ja, bitte. Wann geht's genau los?
Mein Flug geht am 30. März.
Okay.
Also ganz, ganz bald.
Ja, sehr, sehr bald. Das war Wissenschaften, der Podcast von und mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal. Bleibt wissbegierig.